Impulse. Der KPMG-Podcast.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres KPMG-Impulse-Podcasts. Mein Name ist Robert Lamprecht, ich bin Partner bei KPMG für das Thema Cybersecurity und darf heute in unserem Podcast Carsten Maywirth, Leiter der Abteilung Cybercrime im Bundeskriminalamt in Deutschland, recht herzlich begrüßen. Hallo Carsten, schön, dass du da bist bei uns.
Hallo Robert, ich freue mich auf den Podcast mit dir.
Carsten, um unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen mehr Einblicke zu geben, wer du eigentlich bist, weil du bist der breiten Öffentlichkeit in Österreich noch nicht so bekannt. Vielleicht eine kurze Vorstellung zu deiner Person und was hat dich eigentlich dazu gebracht, in das Cybersecurity-Feld zu gehen? Womit hat eigentlich dein Interesse da genau begonnen?
Ja, das liegt jetzt schon ein paar Jahre auch zurück. Ich bin gewachsener Polizeibeamter, habe nach dem Abitur in der Schutzpolizei begonnen, bin danach zum Bundeskriminalamt gegangen und bin dann auch entsprechend in den höheren Dienst gewechselt, verschiedene Verwendungen erlebt. Mich hat besonders die Herausforderungen in der organisierten Kriminalität interessiert, bin dann aber auch irgendwann mit der Informationstechnik in Berührung gekommen und war 8 Jahre in der Abteilung Informationstechnik im Bundeskriminalamt. Und dann war es soweit, dass wir den Bereich Cybercrime aus einem kleinen Team, einem Referat, eine ganze Gruppe gemacht haben in der Abteilung schwere und organisierte Kriminalität. Und die durfte ich dann 2013 als Gruppe übernehmen. Und das habe ich bis 2016 gemacht. Und 2020 haben wir entschieden, das zu einer Abteilung im Bundeskriminalamt zu machen. Und dann war ich sehr froh, dass ich die Abteilung übernehmen durfte. Was mich daran besonders reizt, ist einfach, ich bin unwahrscheinlich neugierig und liebe neue Dinge zu erfahren, bin interessiert an Neuem. Und in diesem Cybercrime-Bereich kommt man jeden Tag ins Büro und die Welt hat sich wieder verändert, jedenfalls gefühlt. Und die Veränderungen sind sehr stark in diesem Bereich. Das ist das, was mich unwahrscheinlich reizt.
Also ein sehr dynamisches Umfeld, in dem wir uns bewegen. Und du hast ja vorher schon gesagt, du warst eben viele Jahre in der Bekämpfung der organisierten Kriminalität tätig. Was hat dich eigentlich am meisten überrascht, wenn es um das Vorgehen von organisierten kriminellen Gruppen bei Cybercrime geht? Was sollten wir wissen, wenn wir unsere Gegner besser verstehen wollen?
Überrascht hat mich dann im Lauf der Zeit, dass sich die Cybercrime auch sehr stark gewandelt hat. Das heißt, die Tätergruppierungen, die dort tätig sind auf diesem Feld, die haben sich anders organisiert, sich besser organisiert, professioneller ausgebildet. Was früher eher so diese Script-Kiddies waren oder diese Hoodie-Typen im Keller irgendwie mal eine DDoS-Attacke oder so gefahren haben, das hat sich so spätestens ab 2015 während meiner ersten Verwendung im Bereich Cybercrime ganz entscheidend geändert. Da ist dann eine Underground-Economy entstanden, quasi so eine Art kriminelles Ökosystem. Wir nennen das Crime as a Service. Ganz genau wie im legalen Bereich haben sich illegale Servicedienstleister herausgebildet und diese Personen, die dort tätig sind, die müssen sich gar nicht mehr persönlich kennen. Das ist so ein Merkmal der organisierten Kriminalität. Man kennt sich persönlich, man arbeitet in ganz festen persönlichen Strukturen. Das ist hier im Cybercrime-Bereich anders. Die Leute kennen sich sehr häufig persönlich gar nicht. Die kennen sich nur bei ihren Nicknames, die sie im Internet auf den verschiedenen Plattformen verwenden. Und dann kaufen sich Cyberkriminelle entsprechende Services ein, um ihre Straftaten begehen zu können.
Also ein florierender Handel, wo am Ende des Tages die Anonymität dominiert und im Vergleich zu den klassischen Tätergruppen das Vertrauen eher im Hintergrund steht, oder?
Ja, genau. Und wo auch der Tatort nicht mehr so im Vordergrund steht, weil es ist ja alles digital und hat nur noch eine geringe Schnittstelle zur analogen Welt. Und das stellt uns natürlich vor ganz große Herausforderungen.
Genau diese Herausforderungen, die du auch ansprichst, treffen uns, wenn wir auf die kritische Infrastruktur ja auch schauen. Wir erleben es ja, glaube ich, momentan sehr oft, auch wenn wir in Europa in unterschiedliche Mitgliedstaaten der EU schauen, vor welchen Herausforderungen die in puncto Cyberangriffen stehen. Und gerade die Angriffe auf die kritische Infrastruktur und auch natürlich auf die Bundesbehörden steigen. Wie geht es ihr als Abteilung Cybercrime des BKs in Deutschland eigentlich damit um?
Nun, zunächst haben wir im Bundeskriminalamt in Deutschland, glaube ich, einen sehr wichtigen Schritt gemacht und haben dieses Thema bei uns auf ein Abteilungsniveau gehoben 2020. Damit verbunden ist eine bessere finanzielle Ausstattung und auch eine bessere personelle Ausstattung. Das heißt, wir haben diesen Bereich bei uns aufgewertet, sind nun in der Lage, mit größeren Ressourcen an die Dinge heranzugehen. Wir haben in Deutschland unseren Föderalismus, den ihr kennt. Wir arbeiten im Bund-Länder-Kontext. Das heißt, die Länder haben auch entsprechende Cybercrime-Dienststellen in den Landeskriminalämtern. Teilweise bilden die sich jetzt auch in den Flächenpräsidien heraus. Wir arbeiten hier sehr eng zusammen. Wir haben als Bundeskriminalamt nach dem BKA-Gesetz eine entsprechende Zuständigkeit bei Angriffen auf kritische Infrastrukturen und Bundesbehörden, Bundeseinrichtungen in Deutschland. Wir konzentrieren uns hier sehr stark als Bundeskriminalamt auf schwere Angriffe, also DDoS-Angriffe, Ransomware-Angriffe, die wir verfolgen. Und wir haben auch mit der Zeit erkannt, dass es sehr schwierig ist, die Ermittlungen nur auf einen täterbezogenen Ansatz zu konzentrieren, weil wir erleben müssen, dass gerade bei den schweren Straftaten die Täter sehr häufig in sogenannten Safe Havens sitzen. Das heißt, in Staaten, wo eine Kooperation schwierig ist und wo wir auch an die Täter hinterher nur mit großen Schwierigkeiten herankommen können, wenn überhaupt, sodass wir unseren Bekämpfungsansatz auch auf die Infrastrukturen konzentrieren, die die Täter benötigen, um ihre Straftaten im digitalen Raum begehen zu können. Die Täter müssen Server anmieten, sie müssen entsprechende Dienste sich beschaffen, um einen Schadcode zu entwickeln, um ihn zu verschleiern und dann natürlich auch entsprechende Dienste, um Phishing, also Spamming durchzuführen. Und um eine Ransomware überhaupt in Zielsysteme einschleusen zu können. Und auf diese Infrastrukturen zielen wir auch ab. Und wir haben festgestellt, dass das ein sehr effektives Mittel ist, um die Täter hier zu stören oder auch ganz wesentlich in ihrem Tun zu beeinträchtigen.
Das sind jetzt einige wichtige Punkte schon gekommen, wo wir auch oft bei uns in der Diskussion mit Unternehmen in Österreich stehen, weil einer der Punkte, die ich raushöre, ist, erst wenn wir eigentlich einen Vorfall melden, erst wenn wir Anzeige erstatten oder Ähnliches, seid ihr eigentlich in der Lage, Schritte zu setzen. Ansonsten habt ihr eigentlich keine Möglichkeit, tätig zu werden oder liege ich da falsch?
Das ist genau richtig. Wir haben Strafverfolgungszuständigkeiten hier in Deutschland als Bundeskriminalamt und wir sind sehr stark davon abhängig, dass insbesondere Unternehmen, die Opfer von schweren Straftaten werden, wie es Ransom-Delikte sind, dann auch entsprechend Anzeige erstatten, uns informieren. Erst dann können wir die Verfolgung der Täter aufnehmen. Und insofern ist es für uns auch sehr wichtig, mit den Unternehmen zu kooperieren, eine entsprechende Kommunikation hinzubekommen und auch so ein bisschen natürlich die Vertrauensbasis zu schaffen, dass man diese Anzeige bei der Polizei macht.
Genau diese Angst, Anzeige zu erstatten, ist, wenn ich mir die Ergebnisse unserer Studie der letzten Jahre und auch heuer wieder im Jahr 2024 anschaue, etwas, das bei den Unternehmen dominiert. Was ist dein Appell an die Unternehmen? Warum ist es aus deiner Sicht umso wichtiger, die Unternehmen zu ermutigen, dass sie Anzeige erstatten und den Vorfall melden?
Wir haben in der Kommunikation mit den Unternehmen festgestellt, dass bei vielen Unternehmen noch solche Mythenvorstellungen herrschen. Ja, also da gibt es so Vorstellungen, wenn die Unternehmen Anzeige erstatten, dann kommen wir mit einer Hundertschaft vorgefahren, grün-weiße Wagen oder blau-weiße Wagen, halten direkt vor der Unternehmenszentrale, gehen da direkt durch ohne Anmeldung, nehmen die gesamte IT mit, die sehen die über Wochen nicht, dann werten wir die aus und wir werten die natürlich nicht nach Cybercrime-Straftaten aus, um Gottes Willen, sondern wir gucken nur gezielt nach Steuerdelikten und Betrugsdelikten und am Ende kommen wir wieder und nehmen den CISO des Unternehmens fest, ja. Also du lachst ein bisschen und das ist auch völlig richtig. Immer dann, wenn ich diese Story so erzähle, ist es sehr ermutigend, in lachende Gesichter zu gucken, weil genau das machen wir natürlich nicht, sondern wir arbeiten sehr gut, sehr konstruktiv mit dem Tech-Dienstleister zusammen, den das Unternehmen in aller Regel ruft, wenn ein Ransomware-Angriff erfolgreich gewesen ist. Wir übernehmen deren Ergebnisse. Das sind Profis, Und wir müssen hier in seltensten Fällen nochmal selbst forensisch tätig werden. Das machen wir alles in Abstimmung mit dem Unternehmen. Wir können dem Unternehmen in den entscheidenden Augenblicken auch wesentliche Hilfestellungen geben, weil wir in der Regel wissen, wer die Täter sind, wie die sich bezeichnen, wie die bisher vorgegangen sind. Und das sind wichtige Informationen, um dann auch möglicherweise mit den Tätern zu verhandeln. Auch das steht ja gegebenenfalls an. Und wir sind einfach spezialisiert auf solche Lagen. Wir haben auch entsprechende Verhandlungsgruppen in der Polizei, spezialisierte. Und das sind einfach auf unserer Seite wichtige Assets, über die wir immer wieder informieren. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass in den letzten Jahren sich da einiges bewegt hat und dass aufgrund der positiven Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und der Polizei, die von den Unternehmen dann auch kommuniziert worden ist, sich da einiges zum Besseren bewegt hat.
Du hast vor allem genau diese Mythen beschrieben, die vorherrschen. Ein Mythos, den ich immer wieder höre, ist, naja, wenn wir Anzeige erstatten, es gibt ja eh keine Chance, die Täter zu erwischen. Andererseits gibt es ja auch Erfolgsgeschichten, wo aufgrund von Anzeigen ihr als Behörde tätig werden konntet, um dann die nächsten Schritte zu setzen. Glaubst du, reden wir zu wenig über diese Erfolgsgeschichten oder müssen wir noch mehr darüber sprechen, damit die Unternehmen das hören und sagen, ja, das bringt was, ja, ich trage dazu bei, dass wir die Täter festnehmen können?
Ich glaube, diese polizeilichen Erfolge sind sehr wichtig, um einerseits Vertrauen zu schaffen, um andererseits auch einen gewissen Anreiz zu geben, sich an die Polizei zu wenden. Für mich ist das ein ganz wichtiges Ziel bei der Strafverfolgung, dass wir hier zu entsprechenden operativen Aufschlägen kommen, zu Erfolgen kommen. Wir praktizieren das hier im Bundeskriminalamt und auch in Deutschland zusammen mit den Ländern und auch mit internationalen Allianzen. Haben wir entscheidende Erfolge auch feiern können. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um hier in der Sache weiterzukommen.
Kannst du uns ein Beispiel für so einen Erfolg schildern? Kannst du da uns mit uns ein paar Einblicke teilen?
Grundsätzlich muss man sagen, dass wir in der Polizei da uns auch noch verbessern können, dass wir mehr kommunizieren müssen, dass wir Erfolge auch besser kommunizieren müssen. Ich versuche das regelmäßig, habe das auch über den LinkedIn-Kanal, den ich bediene, entsprechend adressiert und berichte da regelmäßig von erfolgreichen polizeilichen Aufschlägen, an denen wir teilgenommen haben und die im Rahmen von internationalen Allianzen erfolgt sind. Eines dieser wirklich sehr erfolgreichen operativen Maßnahmen war jene in 2021 gegen das Emotet-Netzwerk. Es war damals die bekannteste, die gefährlichste Schadsoftware, die unterwegs war. Diese Gruppierung hat einen ganz wesentlichen Dienst geleistet für beispielsweise Ransomware-Gruppierungen. Sie hat primär infizierte Systeme mit sogenannten Droppern versehen. Und auf diese Dropper konnte man dann beispielsweise weitere Schadsoftware wie eine Ransomware nachladen. Und diese Gruppierung hat ihre Dienst an andere Tätergruppierungen weitervermietet und war in der Lage, ein riesiges Botnetz zu bedienen mit primär infizierten Rechnern. Und uns ist es gelungen, in die kriminelle Infrastruktur der Täter einzudringen, diese aufzuklären, den Systemadministrator dieser Infrastruktur in der Ukraine festnehmen zu lassen und dann auch die gesamte Infrastruktur zu übernehmen. Und dann haben wir den Tätern in der Folge alle Bots weggenommen und haben quasi die Opfersysteme auf unsere freundliche Infrastruktur umgeleitet und haben alle Server und alle Dienste, die auf diesen Servern der Täter gelaufen sind, vom Netz genommen. Das war ein Riesenerfolg. Die Tätergruppierung ist für 10 Monate ganz verschwunden. Wir haben sehr viele Unternehmen und auch andere Opfer warnen können, dass sie eine entsprechende Schadsoftware auf ihrem Rechner haben. Es ist keine weitere Kriminalität erfolgt. Ransomware-Gruppierungen sind in ihrem Tun beeinträchtigt gewesen. Und diese Tätergruppierung hat versucht, eine neue Infrastruktur aufzubauen. Sie sind dann tatsächlich auch wieder auf einer neuen Infrastruktur zurückgekommen, aber längst nicht in dem Ausmaß und der Gefährlichkeit, wie das vor dem Takedown der Fall gewesen ist.
Also ein Beispiel dafür, dass genau dieses, wir melden Vorfälle und wir können es gemeinsam schaffen, zum Ziel führt und wir alle wieder eine Spur sicherer geworden sind.
Genau. Und es ist nicht nur wichtig für einen operativen Erfolg am Ende des Tages. Jedes Opfer muss auch wissen, Wenn es keine Anzeige erstattet bei der Polizei, hat diese Straftat nicht stattgefunden. Für die Gesellschaft nicht und auch für den politischen Entscheidungsträger nicht. Und der politische Entscheidungsträger gibt der Polizei, den Sicherheitsbehörden, finanzielle Mittel und das Personal zur Bekämpfung. Und wenn die Straftat nicht stattgefunden hat, sie nicht wahrgenommen wird, muss er auch kein Personal und keine Finanzmittel freigeben. Und insofern ist es sehr wichtig, hier zu einer vernünftigen Lageeinschätzung zu kommen, und dazu benötigen wir die Anzeigen.
Also die Anzeige als Mittel, um letztendlich das Geschehen transparent zu machen und so den politischen Entscheidungsträgern beziehungsweise den Behörden einfach zu zeigen, wie sich das aktuelle Lagebild entwickelt beziehungsweise in was für Richtung eigentlich die Tendenzen momentan gerade gehen. Das bringt mich zu einem Punkt, den du auch angesprochen hast, nämlich dieser internationale Austausch oder Austausch auf internationaler Ebene. Wie wichtig ist der, um letztendlich bei Cybercrime erfolgreich zu sein, beziehungsweise auch wenn wir in Richtung geopolitischer Akteure, Ransomware und dergleichen schauen, was können wir hier letztendlich voneinander lernen?
Das ist mittlerweile ein sehr erfolgskritischer Faktor. Es hat sich herausgebildet, dass man nur im Rahmen von internationalen Allianzen erfolgreich sein kann. Ich kenne kein Ermittlungsverfahren, kein Beispiel aus den vergangenen Jahren, wo ein Land erfolgreich gewesen ist gegen eine global agierende Tätergruppierung, sondern das hat immer stattgefunden in internationalen Allianzen. Diese Tätergruppierungen, von denen wir reden, insbesondere natürlich Akteure, die Ransomware verteilen und damit sehr viel Geld verdienen, die sind global tätig. Die adressieren Unternehmen in vielen Staaten, denen ist es im Prinzip auch egal, ob das Unternehmen in Japan, in Amerika, in Italien, Spanien, den Niederlanden oder Deutschland ist. Und wir haben festgestellt, dass wenn wir auf dieser internationalen Ebene mit unseren Partnern zusammenkommen und die Informationen auf den Tisch legen, uns austauschen, dass wir dann alle wieder schlauer nach Hause fahren, dass so dieses Mosaik sich besser zusammensetzt. Und wir haben auch gelernt, dass wir die Aufgaben, die zu erledigen sind im Rahmen dieser Ermittlungen, auch unterschiedlich verteilen können. Es gibt einfach Länder, Polizeien, die sind im Bereich der täterorientierten Ermittlungen dann ein Stückel weiter. Oder es gibt welche, die sind etwas weiter bei der Aufklärung der kriminellen Infrastruktur der Täter oder bei den Kryptoermittlungen. Und so kann man dann zu einem besseren Lagebild kommen, wie die Tätergruppierung agiert. Und so kann man auch zu einem Matchplan kommen, wie man dann gegen eine Tätergruppierung operativ erfolgreich vorgehen kann.
Wie schnell funktioniert dieser Informationsaustausch auf internationaler Ebene?
Der funktioniert sehr effektiv. Das ist keine Sache, die innerhalb von wenigen Tagen oder ein paar Wochen funktioniert, sondern erfahrungsgemäß dauern diese Verfahren schon Monate, wenn nicht gar Jahre, in denen man sich austauscht und dann so einen entsprechenden Matchplan auch verfolgt.
Okay, verstanden. Also der Austausch auf der strategischen Ebene dauert eher etwas länger. Wenn wir es jetzt auf die operative Ebene runterbrechen und sagen, naja, in puncto IOCs, neue Tricks, neue Muster, neue Verfahren, wie schnell ist da der Informationsaustausch?
Der Informationsaustausch geht hier sehr schnell, weil man sich persönlich kennt. Und wir machen das im Rahmen von so einem genannten Data Sprints, dass wir uns hier international treffen und schnell austauschen, wieder nach Hause fahren und die Informationen entsprechend verwerten. Und dann arbeitet jeder an seinen Schwerpunkten weiter.
Das heißt also auch da wieder nochmal unterstrichen, nur international können wir es gemeinsam schaffen, einfach gegen diese Tätergruppen wirksam vorzugehen.
Ja, das ist die Erfahrung der Vergangenheit, dass das nicht anders geht, sondern dass man nur im Rahmen dieser internationalen Allianzen weiterkommt.
Jetzt drehen wir ein wenig den Fokus bzw. die Betrachtung von der großen weiten Welt, gehen wir wieder zurück nach Europa und schauen, nachdem du ja vom Bundeskriminalamt in Deutschland kommst, einen Blick auf Österreich. Es ist ja immer interessant, wie ist denn der Blick auf Österreich vom Nachbarn? Siehst du einen Unterschied, wenn wir das Phänomen Cybercrime zwischen Österreich und Deutschland uns anschauen? Gibt es da irgendwelche Unterschiede? Machen wir etwas anders? Läuft bei uns irgendetwas anders? Beziehungsweise welchen Blick hast du auf Österreich bei dem Thema?
Nun, wir tauschen uns natürlich auch mit Österreich aus. die Leitung der österreichischen Cybercrime-Dienststelle beim dortigen Bundeskriminalamt ist hier in Deutschland zu Besuch gewesen. Ich bin letztes Jahr in Österreich gewesen, habe dort festgestellt, dass es eine sehr professionelle, sehr gut organisierte Community gibt. Und wir haben uns ausgetauscht von Cybercrime-Dienststelle zu Cybercrime-Dienststelle bei den beiden Bundeskriminalämtern. Deutschland und Österreich haben festgestellt, dass wir viele Gemeinsamkeiten haben, dass wir viele Dinge gleich bewerten, dass wir im Prinzip den gleichen Akteuren unterworfen sind. Das heißt, global agierende Tätergruppierungen, denen ist es egal, ob sie Angriffe in Österreich oder in Deutschland fahren. Somit haben wir eine gute Grundlage, um gemeinsam hier die Bekämpfung organisieren zu können.
Also der Austausch auch wieder mit Österreich ein entscheidender Beitrag, damit wir wirksam gegen die, ich sag, gleichen Akteuren gemeinsam vorgehen können.
Genau, weil niemand so viel Informationen alleine sammeln kann, wie man das in einer Gemeinschaft tun kann. Und wenn man dann offen zueinander ist und diese Informationen austauscht, dann profitiert jeder davon.
Du hast schon das nächste Stichwort fallen lassen, nämlich Informationen austauschen, Informationen sammeln und ein Lagebild zu bekommen und das Lagebild auch in Richtung der Unternehmen. Jetzt, inwieweit sind deiner Meinung nach Unternehmen, wenn es um die Abwehr von Ransomware-Attacken geht, die ja momentan eines der dominierenderen Phänomene sind, gut aufgestellt, beziehungsweise was wird es hier noch brauchen aus deiner Beobachtung heraus?
Nach unserer Beobachtung sind natürlich insbesondere größere Unternehmen besser aufgestellt. Die verfügen in der Regel über mehr Finanzmittel und haben auch mehr Personal, um sich hier gut aufzustellen. Kleinere mittelständische Unternehmen sind hier sicherlich tendenziell nicht so gut aufgestellt, weil sie nicht über diese Ressourcen verfügen. Insgesamt muss man sagen, es ist ein wesentliches Investment für einen Unternehmensleiter in Cybersicherheit zu investieren. Das muss man mitdenken. Man sieht keine direkten Erfolge, aber es ist unwahrscheinlich wichtig, dass man hier die entsprechenden Investitionen tätigt, weil ein Ransomware-Angriff kann verheerende Folgen haben. Und insofern ist es immer gut, in die Technik zu investieren. Aber man darf auch nicht unterschätzen, dass die Awareness der Mitarbeiter ein ganz wesentliches Asset in diesem Bereich sind. Angriffe werden nach wie vor sehr häufig über sogenannte Spamming-Phishing-Attacken gefahren. Das heißt, die Täter senden 1.000 oder 10.000-fache Mails raus mit infizierten Anhängen und setzen dann darauf, dass die Phishing-Mail so echt, so authentisch klingt für den Empfänger, dass er auf das angehängte Dokument oder den angehängten Link klickt und dann lädt sich ein Schadcode runter in das System. Ganz häufig werden diese Angriffe über Wochen, Monate nicht entdeckt, weil die Schadsoftware sich sehr unauffällig im System verhält und die Täter hier sehr professionell vorgehen. Und wenn es dann zur Tatausführung kommt, zur Verschlüsselung, sind vielleicht schon Daten abgezogen worden und dann ist es zu spät. Dann erst zu handeln, ist dann viel zu spät. Das heißt, ich empfehle auf jeden Fall, sich vorher einen entsprechenden Plan zu machen, wie man im Fall der Fälle vorgehen würde und auch einen erheblichen Wert auf die Schulung der Mitarbeiter zu legen, entsprechende Awareness-Kampagnen auch durchzuführen.
Ich verstehe das Thema Schulung voll und ganz und wir müssen einfach mehr darüber reden, beziehungsweise wir müssen einfach die Menschen über die aktuellen Methoden einfach aufklären. Glaubst du, kommen wir mit dem Thema Schulung nicht irgendwann einmal an ein gewisses Limit? Weil die Dynamik auf der einen Seite, die Angreifer verwenden, ich sag, viel zu kreativ wird, als dass wir sie in unseren konventionellen, traditionellen Awareness-Trainings schulen können. Erreichen wir mit der Schulung nicht irgendwann einmal den Zenit?
Ich denke, es ist auf jeden Fall wichtig, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, was passieren kann und wie Täter grundsätzlich vorgehen. Und ich glaube, wenn man so ein Gefahrenradar hat als Mitarbeiter auch und im Zweifel vielleicht mal zum Telefonhörer greift und irgendjemanden anruft und fragt, hier hast du mir diese E-Mail geschickt, dann zahlt sich das in jedem Fall aus. Das, was du ansprichst, ist natürlich die technologische Weiterentwicklung auf der Täterseite. Künstliche Intelligenz ist da natürlich ein Stichwort, hat bisher schon erheblich dazu beigetragen, Phishing-Mails authentischer, echter zu machen, sind schwieriger zu erkennen, sind einfach weniger Fehler drin. Aber sich komplett authentisch in einen Geschäftsvorgang einzuklinken, ist dann doch nicht so einfach. Und ich glaube, mit einem vernünftigen Gefahrenradar kommt man als Mitarbeiter in einem Unternehmen schon sehr weit.
Heißt also, wenn ich es mit meinen Worten zusammenfassen darf, wir sollten doch hin und wieder mehr auf unser Bauchgefühl vertrauen, weil wenn der Bauch schon sagt, das kann ja nicht stimmen, sich nicht dem Irrglauben verleiten lassen und vielleicht trotzdem mitzumachen. Also der Bauch lügt, das Bauchgefühl ist oftmals gar nicht so falsch, oder?
Genau, also das ist, glaube ich, jedem von uns auch schon mal so gegangen, mir im Übrigen auch. Ja. Ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig und öffne kaum Anhänge. Aber auch mir ist es schon so gegangen, dass ich eine Mail bekommen habe von einem Kollegen und die geöffnet hat und im nächsten Augenblick gedacht hat, das kann doch nicht wahr sein, das schreibt er doch nicht ernsthaft. Ja. Habe sofort zum Hörer gegriffen, das war so 2-3 Mal und glücklicherweise hatte ich denjenigen gleich dann auch am Hörer und konnte es klären und war wirklich authentisch. Es war dann auch einmal eine fehlgeleitete Mail, die sollte ich gar nicht bekommen, sondern ich war in seinem Adressbuch einen hinter demjenigen, der es bekommen sollte. Ich denke, es bringt auf jeden Fall was, sensibel zu sein und dann auch entsprechend zu reagieren.
Also auch bei dir war das Bauchgefühl ein gutes, was du gemeint hast. Ist jetzt doch vielleicht nicht so ganz der Kollege gewesen, dem ich sonst immer glaube.
Ja, genau. Ja, und es war auch tatsächlich so, ich sollte diese Mail gar nicht bekommen. Ja.
Und schon ist passiert. Aber ist mir auch schon so gegangen. Also es macht uns ja nur menschlich. Aber auf der anderen Seite, wir sind, wie du gesagt hast, das Gefahrenradar ist da, weil wir wissen, hoppala, geklickt. Na Moment, das hätte ich jetzt besser nicht getan. Und sofort die nächsten Schritte gesetzt, weil ja, in der Sekunde merkt man es.
Und ist immer noch besser, als das Gefühl zu unterdrücken und zu sagen, ach, geht schon gut, lass mal's mal laufen. Ja, das kann ich in keinem Fall empfehlen. Weil besser eine Minute später reagiert, da kann man immer noch die Stecker ziehen, als ein Vierteljahr zugewartet und dann in den schwarzen Bildschirm zu gucken.
Also eigentlich auch, um vielleicht um den Kreis nochmal oder nochmal kurz das Awareness-Thema aufzugreifen, das heißt auch wieder die Menschen ermutigen und sagen, hey, wenn ihr schon wo drauf geklickt habt, dann sagt das lieber vorher, und informiert euren Service Desk, informiert euren CISO, informiert eure Sicherheitsverantwortlichen, denn die können euch rasch helfen und vielleicht ein halbes Jahr später ist es dann wirklich zu spät. Also lieber einmal zu viel etwas sagen oder sogar fragen, wie dann irgendwie blöd durch die Finger schauen.
In jedem Fall, weil das Vorgehen der Täter braucht dann schon auch entsprechende Zeit, sich im System umzugucken, zu schauen, wo bin ich überhaupt hier, wie viel Gewinn macht das Unternehmen, findet auch eine entsprechende Bepreisung statt, es werden Daten abgezogen, das dauert auch alles. Und wenn man schnell reagieren kann, wenn man so das Bauchgefühl hat, hier stimmt irgendwas nicht, dann besser einmal mehr telefonieren als einmal weniger.
Ich erlebe es gerade oft auch in meinem privaten Umfeld, wo man halt oft hört, dass ältere Personen, unsere Großeltern oder Eltern angerufen werden und sagen, mit den Kindern passiert irgendetwas oder ist irgendetwas Unangenehmes passiert und so letztendlich diese Generation oder diese Personen versucht, um ihr Erspartes zu erleichtern, indem man Angst schürt. Und die Masche ist dann immer, sie dürfen das Telefon nicht ablegen, weil ansonsten können wir den Kindern nicht mehr helfen. Also genau diese Signale mit, du darfst nicht ablegen, an sich ist ja schon ein Alarmsignal als solches und sollte ich eigentlich nichts weitermachen, oder?
Ja, genau. Wenn man so das Gefühl hat, da soll Druck ausgeübt werden und ich muss jetzt sofort irgendwas machen und eigentlich widerstrebt mir das vollkommen, jetzt sofort etwas zu machen, das sollte schon Gefahrensignal genug sein, das jetzt gerade nicht zu tun, sondern sich einfach die paar Minuten noch zu gönnen und das Ganze zu hinterfragen.
Genau bei diesen Maschen oder bei diesen Phänomenen, die wir erleben, und du hast das vorher im Bereich schon von Phishing erwähnt, wird ja das Thema künstliche Intelligenz ja immer dominanter. Das heißt, die Qualität der Phishing-Nachricht steigt. Die Tippfehler, die wir kannten aus der Vergangenheit, ist eines der Merkregeln waren, gelten nicht mehr. Inwieweit siehst du hier schon eine gewisse Professionalisierung, wo auch andere Verfahren, andere Methoden eingesetzt werden? Wir hören sehr oft, Sprache kommt noch nicht vor, Bild kommt noch nicht vor, aber es gibt Stimmen oder es gibt schon erste Signale, die sagen, naja, Moment, das geht schon weiter. Wie ordnest du das ein?
Also wir haben in den vergangenen, sagen wir mal, 2-3 Jahren schon gemerkt, dass die Phishing-Mails, die versandt werden, erheblich professioneller rüberkommen. Diese üblichen Fehler sind nicht mehr enthalten. Und da merkt man schon ganz deutlich, dass die Täter hier auch moderne Technik einsetzen. Das kann man auch gebrauchen, um ein Schadcode zu entwickeln. Das geht damit auch effektiver. Was wir noch nicht festgestellt haben, ist so eine Art adaptive Schadsoftware, die auf Sicherheitsmaßnahmen reagiert. Aber auch das können wir uns in der Zukunft vorstellen, dass das auch nicht mehr lang dauern wird, bis das passieren wird.
Also das heißt eher in die Anpassung der Schadsoftware an die Lage. Wie schaut's mit Imitation von Stimmen, Imitation von Bildern aus? Worauf müssen wir uns einstellen, beziehungsweise was passiert jetzt schon?
Ja, wir haben das ja schon an vielen Beispielen auf der großen Weltbühne erlebt, dass mit entsprechenden Fake-Videos, Fake-Bildern große Effekte erzielt werden können. Und künstliche Intelligenz ist hier wirklich in der Lage, tolle Sachen zu machen, ja, die dann leider auch Straftäter verwenden können. Wir müssen, genau wie im Falle von Phishing-Mails auch, sensibel sein, kritisch drauf gucken, wer ist das jetzt, mit wem spreche ich, und einfach schauen, ist das wirklich authentisch.
Also wieder das Bauchgefühl mit, kann denn das sein, was die Person da jetzt gegenüber von sich gibt? Ist das ein normales oder das typische Verhalten dieser Person?
Ja, genau.
Jetzt betrachten wir das Thema künstliche Intelligenz ja oft immer nur aus der Sicht der Angreifergruppen oder der Tätergruppen. Wenn wir jetzt in Richtung der Schutzmaßnahmen schauen, welche Potenziale siehst du da in puncto KI für die Zukunft?
KI ist sicherlich etwas, was uns helfen kann bei der Analyse von Massendaten. Wir erleben ja jetzt gerade ein Zeitalter, wo wir immer wieder auf Massendaten stoßen. Wir brauchen ja nur ein Handy am Tatort zu haben oder bei einem Verdächtigen zu haben. Es gibt noch nicht wahnsinnig viele Anwendungsfälle in der Polizei oder bei den Sicherheitsbehörden. Wir sind da auch entsprechenden Regularien unterworfen. Und wir sind auch in unseren Arbeitsprozessen natürlich entsprechenden Genauigkeiten unterworfen. Wir brauchen die Antwort, diese oder jene Information ist es mit Sicherheit und nicht, die Information könnte es eventuell sein. Ja, gucken wir es uns nochmal genauer an. Das bringt uns nicht weiter in der Regel. Wo uns KI sicher helfen kann, ist bei Mustererkennung, bei Bildern beispielsweise oder aber auch bei Spurenmustern, die massenhaft vorkommen. Hier kann man sicherlich künstliche Intelligenz auch schon sehr wertvoll einsetzen.
Digitalisierung getrieben, die vielen Artefakte, Spuren und Informationen, die wir hinterlassen, am Ende strukturiert auswerten zu können und mit Fragen zu bewerfen, um zu schauen, ist da drinnen vielleicht etwas versteckt.
Genau. Gibt es etwas, was über eine Mustererkennung über woanders vorkommt, und gibt mir das einen Hinweis auf eine Täteridentität oder auf beispielsweise eine Ortsidentität?
Die Täteridentität und Ortsidentität ist auch einer der Punkte, wenn wir, um nochmal zurückzukommen, auf das Thema Ransomware einen Blick drauf werfen. Und sehr oft ist im Diskurs und im Austausch mit den Unternehmen hört man, ja, die Lösegeldforderung zu zahlen wäre ja gar nicht einmal so schlecht, weil das ist vielleicht das gelindeste Mittel und erzeugt relativ wenig Aufwand. Wenn wir uns die Zahlen der aktuellen Studie anschauen, dann sehen wir, dass knapp die Hälfte der befragten Unternehmen, die von Ransomware betroffen waren, die Lösegeldforderung bezahlt haben. Wie ist deine Empfehlung an diese Unternehmen bzw. an die Unternehmen an sich, wenn es jetzt darum geht, mit Ransomware-Attacken umzugehen bzw. sich davon zu erholen? Ist Lösegeldzahlen das Mittel der Wahl oder was empfiehlst du ihnen?
Also wir haben hier eine ganz klare Position. Wir empfehlen in jedem Fall nicht zu zahlen. Das resultiert einfach daraus, dass jede Zahlung ein Investment in dieses kriminelle Ökosystem ist und die Täter weiter am Leben hält, Anreize schafft, weitere Straftaten zu begehen. Vielleicht ist es so, dass man in diesem einen Fall den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Aber vielleicht fügt man ja auch über gute Backups, kann die wieder einspielen. Und auch Lösegeldforderungen sind immer weit nach oben gegriffen, so im Vergleich zur Wiedergewinnung des Betriebes beim Unternehmen. Und es gibt auch entsprechende Untersuchungen, die mittlerweile belegen, dass die Täter zu einem nennenswerten Prozentsatz, ich glaube, war von einer Studie gelesen, die hatte das auf 40% beziffert, zu den Opfern wiederkommen, die eine entsprechende Zahlung geleistet haben. Und dann ist es ja immer noch so, dass man hier mit Verbrechern verhandelt und nicht mit seriösen Geschäftspartnern. Und eins kann ich Ihnen sagen, die Täter sind sehr bemüht und stecken alle Ressourcen da rein, das Unternehmen zu verschlüsseln. Etwas weniger Ressourcen werden dann reingesteckt, um hinterher eine Entschlüsselung zu unterstützen. Und sie können sich nie sicher sein, ob das, was sie dann an Schlüsseln von den Tätern bekommen, auch wirklich hier effektiv wieder den Zustand herstellt, den sie vor der Straftat gehabt haben.
Das heißt also, die Investitionen, die in Richtung Lösegeldzahlung gehen, sollten eher in Richtung Prävention gehen. Dort sind sie in puncto der Wirksamkeit eher nachhaltiger angesiedelt.
Das in jedem Fall. Das ist viel wirksamer, das Geld vorher in die Prävention zu stecken, als hinterher in die Täter. Denn die Täter haben weiter den Anreiz und sie locken andere Täter an.
Im Blick auf unsere Zielgerade möchte ich gerne noch mit zwei Fragen dann abschließen. Die eine Frage geht in die Richtung auch die Fragen, die man dir schon gestellt hat. Und mich würde interessieren, was ist die häufigste Frage, die man dir jemals gestellt hat? Und was hat noch nie jemand dich gefragt, obwohl es eigentlich wichtig wäre, die Antwort zu kennen?
Also die häufigste Frage ist sicherlich die nach Lösegeldzahlungen. Das ist das, was offensichtlich irgendwo so einen Nerv trifft. Natürlich auch, was die Anzeige der Straftat anbelangt, weil wir ja da sehr viele Mythen im Hintergrund haben. Das finden wir also regelmäßig wieder. Ich werde in der Tendenz vielleicht zu wenig nach Erfolgen gefragt, die wir gehabt haben, die wir durchaus haben und auch vorzeigen können. Und dann erlebe ich immer wieder, dass die Gesprächspartner sehr überrascht sind, wie effektiv die Polizei- und Sicherheitsbehörden hier vorgehen können und wie empfindlich wir die Täter auch treffen können.
Also sprechen wir wieder mehr über die Erfolge. Und damit wir über Erfolge sprechen können, zum Abschluss, haben wir sie natürlich in der Hand, auch selbst die Zukunft zu gestalten. Und wenn wir beide uns in einem Jahr wieder treffen, was würden wir uns dann wünschen, heute schon getan zu haben?
Mehr in die Bekämpfung der Cyberkriminalität zu investieren. Das in jedem Fall, weil ich glaube, da gibt es immer noch Luft nach oben. Da gibt es immer noch viele Berührungsängste, einfach mit der Gesamtthematik, weil die natürlich sehr komplex ist, sehr technisch geprägt ist. Und da weiß man nicht so richtig, wo das Investment hingeht. Und ich glaube, das würden wir uns in einem Jahr wünschen, dort mehr investiert zu haben, weil ich auch glaube, dass die Straftaten auf einem sehr hohen Niveau bleiben werden, wenn nicht gar sie ansteigen werden.
Also es ist quasi aus Mangel an Alternativen notwendig, die Investitionen in die Höhe zu fahren, beziehungsweise die Investitionen zu steigern, um am Ende nicht auf der Strecke zu bleiben, denn die Angreifer haben alle Mittel auf ihrer Seite, oder?
Ja, das glaube ich schon, dass es weitergeht mit der Digitalisierung in dieser Welt. Und die Täter haben einfach große Vorteile über die Anonymität des Internets, über Verschlüsselungstechnologien, über Safe Havens. Und die nutzen sie aus, um sehr, sehr hohe illegale Profite zu erzielen. Und von daher glaube ich, dass das nach wie vor auch in der Zukunft ein lohnendes Geschäft sein wird und es genügend kriminelle Akteure geben wird, die uns das Leben schwer machen. Und von daher wünsche ich mir hier ein größeres Invest in die Sicherheit unserer IT-Systeme und ja, unserer digitalen Sicherheit insgesamt.
Das heißt also, die Antwort auf die Anonymität auf Seiten der Tätergruppen muss die Transparenz auf unserer Seite sein. Das heißt, dass wir Vorfälle melden, dass wir mehr darüber reden, dass wir es publik machen, aber auch über Erfolge berichten, weil so können wir eigentlich nur die Anonymität aushebeln, oder?
Das sind ganz wichtige Erfolgsfaktoren in jedem Fall, ja.
Mit diesen Erfolgsfaktoren sage ich vielen, vielen Dank, Carsten Maywirth, für das spannende Gespräch, für die interessanten Einblicke, für die Ermutigung, dass wenn wir darüber berichten, wenn wir Vorfälle anzeigen, so zu einer Transparenz auf der strategischen Ebene kommen. Es ist schön zu hören, dass auch die Strafverfolgungsbehörden in der internationalen Zusammenarbeit hier Erfolge vorzuweisen haben, dass über diese Erfolge berichtet werden darf. Wir freuen uns da auf jeden Fall immer noch mehr darüber zu erfahren und wir nehmen uns mit, dass es gerade für Unternehmen wichtig ist, in puncto Cybersicherheit mehr zu investieren. Denn wenn wir im Spiel der Digitalisierung beziehungsweise bei den Möglichkeiten der Digitalisierung nicht auf der Strecke bleiben wollen, müssen wir auch das Thema Cybersicherheit mit am Radar haben beziehungsweise dürfen es nicht vernachlässigen. Carsten Maywirth, ich sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen und unseren Zuhörern einiges mitgegeben hast, wo wir wieder das nächste Jahr voneinander lernen können.
Ja, aus meiner Sicht auch. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank für euer Interesse und vielen Dank für das gute Gespräch.
Ich sage vielen Dank fürs Mit dabei sein und freue mich, wenn Sie bei einer nächsten Ausgabe unserer Impulse-Podcast-Reihe mit dabei sind. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
Impulse, der KPMG-Podcast. Jetzt reinhören unter kpmg.at/impulse.